herzlich willkommen, liebe Leute. Tut mir leid wegen dem kleinen Umbau, aber es gehört ja dazu. Ne? Ihr seid ja ein Teil der Installation jetzt einfach. So haken wir das jetzt ab. Aber schön, dass ihr da seid. Schön, dass das Thema auf so viel Interesse trifft. Und
kann die Musik hinten auch? Ja.
Und ich möchte erstmal meine beiden Gäste begrüßen. Ladies first. Das ist Sondrine Mikosi-Akins und Philipp Cabo-Köpsel. Und ich würde ehrlich gesagt ganz gerne, dass die sich beide selber vorstellen. Also ich bin Natascha Kelly, wer mich nicht kennt. Ich bin die Kuratorin von EDEWA drüben. Ne? Und erstmal einen Applaus und ein herzliches Willkommen an beide. Und vielleicht fängst du erstmal an.
Was möchtest du denn jetzt gerne wissen? Also um Projekte oder irgendwie so Werdegang?
Erstmal nur dein Werdegang tatsächlich. Also
ja. wie du zu Kunst stehst.
ich kämpfe so ein bisschen seit ein paar Jahren damit, einen Begriff zu finden, der das einigermaßen zufriedenstellend zusammenfasst, was ich mache. Häufig stelle ich mich als Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin vor. Aber insbesondere diesen Begriff der Kuratorin verwende ich eigentlich nicht mehr so gerne, weil das jetzt sowas ist, was so ziemlich jeder für alles Mögliche verwendet und das sagt eigentlich nicht so viel aus. Und mir hat mal die Kuratorin vom Hamburger Bahnhof gesagt, es wäre inzwischen so ein bisschen sowas wie, jetzt würde man im Nagelstudio arbeiten oder so. Deswegen erzähle ich das jetzt einfach chronologisch. Also ich habe tatsächlich bildende Kunst studiert, aber ich bezeichne mich nicht als Künstlerin, weil ich das nicht wirklich praktiziert habe, beziehungsweise nie mein Geld damit verdient habe. Und ich ziehe meinen Hut vor allen, die das versuchen. Ich habe tatsächlich sehr viele Jahre lang Ausstellungen organisiert, die sich irgendwie im entferntesten Sinne mit dem Zusammenhang von Kunst, Rassismus, Empowerment und Kolonialismus beschäftigt haben. Das waren dann auch meistens nicht nur Ausstellungen, sondern auch so Events, Talks, alles, was irgendwie da so reingepasst hat. Und das letzte Event, zu dem ich wahrscheinlich dann ja später nochmal was sagen werde, ist, war die Konferenz Vernetzt euch. Und dabei ging es sehr stark um nicht eine Analyse von den Strukturen des Kulturbetriebs, sondern eigentlich eher schon einen Schritt weiter. Also da ging es darum, Kulturpraktikerinnen zusammenzubringen, die kritisch arbeiten in diesem Feld und deswegen meistens relativ marginalisiert sind und darüber nachzudenken, wie man diese Marginalisierung, wie man das ändern kann. Ich schreibe auch eine Doktorarbeit, wo es eher um so alltagskünstlerische Themen geht, um Haar- und Frisurenpolitik in Ghana, das ist ein sehr spezifisches Thema. Und ich schreibe halt auch über genau diese ganzen Zusammenhänge relativ viel.
Okay. Danke erstmal. Philipp.
Hi. Also ich bin Philipp Cabo-Köpsel. Ich bin Spoken Word Performer und ein paar andere Sachen auch noch. Dramaturg ab und zu am Ballhaus Narnienstraße. Echt, ich schreibe jetzt immer so viel auf, so ich bin das und das und das und das für Bewerbungen und sowas und ich vergesse das immer. Also ja, ich bin Spoken Word Performer. Ich stehe auf der Bühne und erzähle Gedichte. Meistens über Rassismuserfahrungen, Identitätsverhandlungen, Negotiations of Identity. Mache das auf Englisch und auf Deutsch in Berlin, aber auch ganz in Deutschland eigentlich und auch ab und zu mal im Ausland, wenn ich die Chance dafür habe. Ich habe Kunst, ist die Frage. Ne? Ich habe mit Kunst angefangen, da war ich ungefähr 15 und ich habe gesehen, wie meine Kumpels mit Sprühkanten rumgegangen sind und haben die Stadt, in der ich groß geworden bin, Göttingen, vollgetaggt und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Graffiti gemalt, ganz lange. Mit 15 oder sowas, bis die Polizei zu uns nach Hause kam und dann war es nicht mehr so cool. Fand meine Mutter auf jeden Fall. Und habe dann mit 18, Ende der 90er, wurde ich eingeladen, Moderator von einer Hip-Hop-Radiosendung zu sein. The Prophecy. Lustiges Ding, das waren irgendwie 5, 17-Jährige, die sich gedacht haben, irgendwie, wir machen mal eine Hip-Hop-Radiosendung. Das krasse Teil ist, das existiert heute noch und ist eine der am längsten laufenden Hip-Hop-Radio-Shows in Deutschland. Ich bin dann nach Berlin gekommen und habe gerappt in verschiedenen Bands und verschiedenen Kollaborationen. Habe dann immer gemerkt, dass mir das ein bisschen zu wenig ist, also auch künstlerisch, und habe dann bei verschiedenen Poetry Slams performt und habe dann so ein kleines Spoken Word Programm zusammengestellt auch. Habe in der Zwischenzeit Afrikawissenschaften und Englisch studiert an der HU und bin dann auch später nach Bayreuth gegangen, um da eigentlich weiter zu studieren. Ich habe nie meinen Master fertig gemacht, weil ich da in Bayreuth nicht auftreten konnte. Das war tatsächlich ein Problem. Aber abgesehen davon bin ich ein ganz, ganz schlechter Student. Habe dann Veranstaltungen organisiert, unter anderem auch eine Veranstaltungsreihe namens Arriving in the Future. Das hat meine Kollegin Asoka Rose dann weiter übernommen, am Badhaus Nahenstraße, und habe da auch angefangen, für diverse Theaterstücke Dramaturgie zu machen. Supermänner und Junggiftig und Schwarz, was jetzt wieder läuft im Januar, was ich nur empfehlen kann, das ist wirklich, wirklich toll. Und ich habe in der Zwischenzeit jede Menge kleine Bücher rausgebracht. Das erste war das hier, im Jahr 2010. Das ist tatsächlich eine Sammlung von Poesie und Rap-Songs eigentlich. Die Akte James Knopf. Die Akte James Knopf, afrodeutsche Wort- und Streitkunst.
Okay, aber zu den Büchern kommen wir gleich. Ja. Ne? Ja, ich weiß, ich will nicht abwürgen. Aber zu den Büchern kommen wir tatsächlich gleich, weil das ist auch wirklich etwas, was ihr gemeinsam habt. Das Schreiben und das Schreiben über die Kunst auch vor allem. Aber ich würde wirklich noch mal gerne auf das heutige Thema, Titelthema. Okay.
Ja, besser? Nee, es geht um sein Mikro, sorry.
Achso, okay. Kunst, Kritik, Widerstand, Empowerment, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oder vielleicht gehe ich noch mal eine Frage sowieso zurück. What's art got to do with it? Ja? Wenn wir, wäre ja die Eingangsfrage, warum Kunst? Warum habt ihr beide auf eure vielfältigen Art, was führt euch zur Kunst? Was bedeutet das für euch? Wie kommt ihr dahin? Okay, du hast jetzt ja schon ein bisschen aus deiner Jugend und Graffiti und so weiter erzählt. But what's art got to do with it? Why art?
Also bei mir ist das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen anders als bei Philipp, weil ich... bei mir, glaube ich, immer schon klar war, dass ich irgendwann mal Künstlerin werde, was dann gar nicht passiert ist so richtig. Weil ich auch schon ganz, ganz lange, also immer schon viel gezeichnet und gemalt habe und das irgendwie auch konnte. Und dann alle immer gesagt haben, ja, das war halt immer das, was alle erwartet haben, ne, von mir. Und so habe ich das dann auch studiert. Inzwischen bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das jetzt nochmal machen würde, wenn ich nochmal die Uhr zurückdrehen könnte. Also so ein Kunststudium, ob man es wirklich braucht, um KünstlerInnen zu sein oder zu werden. Mich hat es jetzt da nicht hingeführt. Ich habe Kunst in Mauritius studiert, Malerei im Hauptfach und kann das auch immer noch. Also ich kann auch so fotorealistische Porträts malen und so weiter, aber ich mache es nicht, weil ich keine Zeit dafür habe und weil es mir auch einfach zu prekär ist. Und als ich dann wieder hier ankam, nach 4 Jahren Studium, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich irgendwie nicht einfach anfangen kann, mich da ins Berufsleben zu stürzen, sondern dass da so einige Fragen waren, die für mich ungeklärt waren, was so die Funktion von Kunst angeht, was auch die Bedeutung von der Kunst, die ich mache, in diesem Zusammenhang hier angeht. In Mauritius ist ja, ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Kontext kennen, das ist eine ganz, ganz winzig, wirklich kleine Insel mit weniger Einwohnern als Berlin hat, und insofern gibt es da jetzt auch keine große Kunstszene oder viele Leute mit Geld, die irgendwie Kunst kaufen können. Und deswegen hatten wir eine Praxis des regelmäßigen Kunstverbrennens nach ungefähr immer 1 oder 2 Semestern, in denen wir einfach die Sachen beseitigen mussten, die wir hergestellt hatten, weil kein Platz dafür war und wir auch keine Verwendung dafür hatten. Und deswegen ging es da immer sehr stark eher um den Prozess als um irgendwelche Produkte, die dann fetischisiert in irgendwelchen Galerien ausgehängt werden konnten oder so. Das ist hier natürlich was ganz anderes und ja, ich glaube, weil ich nicht so genau wusste, wo ich ansetzen sollte, habe ich dann Kunst im Kontext studiert an der MoDK, was dann eher so ein künstlerisch-wissenschaftlicher Studiengang ist, der sich mit allem beschäftigt, was um die Kunst herum so passiert. Und bin dann eben in die Kuration so abgerutscht, aber auch einfach deshalb, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie damit beschäftigen, was Schwarz sein, Weiß sein, Rassismus und so weiter mit diesem Feld irgendwie zu tun haben, weil es war irgendwie, diese Arbeit hatte halt hier noch keiner gemacht zu diesem Zeitpunkt, jedenfalls nicht zufriedenstellend, und dass ich das erstmal irgendwie machen musste, bevor ich hier tatsächlich als Künstlerin mir vorstellen konnte zu arbeiten. Und das ist halt, wie gesagt, bis heute nicht tatsächlich passiert, aber ich bin dann irgendwie so ein bisschen darin stecken geblieben, eigentlich eher Plattformen für andere Leute zu schaffen, für andere, vor allen Dingen schwarze Künstlerinnen oder rassismuskritische Künstlerinnen, um Arbeiten zu zeigen, die sonst vielleicht nicht so oft gesehen werden oder vielleicht sonst keinen Raum bekommen. Diese Arbeiten halt auch ganz stark zu referenzieren, darüber zu schreiben und so weiter. Also eigentlich habe ich dann sehr lange damit verbracht, eher Projekte auf die Beine zu stellen, wo mehr Leute als jetzt nur ich Kunst zeigen konnten, die sich kritisch mit Rassismus auseinandersetzt und nicht nur das, sondern auch kritisch mit oder überhaupt auch mit Perspektiven jenseits des weißen Mainstreams auseinandersetzen oder die widerspiegeln oder so. Ja, deswegen, also ich bin ja keine Künstlerin in dem Sinne, sondern jemand, der sich mit Kunst beschäftigt und auch jemand, der sehr viel aktivistisch sich mit Kunst beschäftigt, ist halt eigentlich eher so viel Lärm macht im Kulturbetrieb und das auch hauptsächlich deshalb in Kulturinstitutionen auftaucht, um halt Lärm zu machen und ich gehe gar nicht selber so viel irgendwie ins Theater oder in Galerien mehr, sondern ich gucke mir halt eher so die Strukturen an und überlege, wie man die verändern könnte.
Aktivismus ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich der Kontext, aus dem wir uns ja alle kennen. Wir sind, würde ich sagen, alle drei langjährige Aktivistinnen und kämpfen für die gute Sache. Ne? So formuliert. Also ich wollte jetzt nicht sagen kämpfen gegen, weil ich wollte sagen kämpfen für. So. Und wie spielt der Aktivismus, oder vielleicht an dich erstmal weiter, Philipp, in deine Arbeit rein?
Das ist total lustig, dass du das sagst, weil ich versuche tatsächlich seit einigen Jahren zu sagen, nö, ich bin Künstler oder ich bin Kulturschaffender in erster Linie, und irgendwie ist da auch eine aktivistische Nuance drin. Aber ich möchte mich tatsächlich nicht mal als Aktivisten bezeichnen, weil das ist, das tue ich nicht. Da gibt es Leute, die sind sehr, sehr viel besser da drin und die sind sehr viel wortgewandter und die sind auf jeder Demo und machen jede Sache mit. Ich tue das nicht. Also ich mache Kunst. So. Ah, falsch. Ich bin auch. Naja. Ich mache das, was ich tue. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich tatsächlich Künstler bin oder jemals das angestrebt habe in dem Sinne. Nee, ich habe einfach die Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Zufälligerweise war das immer in dem Bereich irgendwie. Ich fand Musik geil, bin auf Musik gekommen. Fand Poetry geil, bin auf Poetry gekommen.
Aber gerade in deinen Poetry-Texten, was ich auch auf jeden Fall als Kunst bezeichnen würde, und ist ja schon viel Kritik drin. Und Politik und Aktivismus.
Ja, natürlich. Aber
bewusst?
Absolut bewusst.
Oder unbewusst, you never know, you know? Also ist das einfach etwas, was ist.
Aber es ist in den Texten zum Beispiel drin. Also wenn ich sage, das ist meinetwegen Poesie, dann ist das Poesie und das hat aktivistische Tendenzen, meinetwegen drin. Aber das ist kein Aktivismus mit poetischen Tendenzen.
Nee, so habe ich eher gar nicht gedacht, sondern ich denke eher an die, wenn ich jetzt an Rap oder Spoken Word, die Ursprünge dessen, dieser Kunstform an sich, ist ja aus dem Aktivismus entstanden. Also das sind die Wurzeln dessen, war eine widerständige Bewegung im Prinzip. Und ob das deswegen dieses bewusst oder unbewusst war, schon eine ernst gemeinte Frage. Oder ist es einfach etwas, was sich Zufälle gibt es ja halt eben nicht, was ich wirklich da rein wiederfinden konnte, genau in dieser Bewegung.
Ja, da läuft natürlich einiges zusammen auch. Also ich hab angefangen damit, einigermaßen professionell zu werden, zu einem Zeitpunkt, wo ich mich auch sehr mit Identitätsfindung, Identitätsverhandlungen auseinandergesetzt habe und natürlich auch im Umgang mit Rassismus. So, also das ist, Umgang mit Rassismus fängt natürlich eher ein bisschen früher an, würde ich sagen, aber so Identitätskonstrukte zu hinterfragen, würde ich sagen, das fängt so mit Anfang 20 an oder so. Und das lief bei mir ziemlich gut zusammen. Insofern hat das auch beides in meiner Kunst Ausdruck gefunden.
Und Sandrine, für dich, wo fängt die Freiheit der Kunst an? Oder anders gefragt, die künstlerische Freiheit?
Kannst du die Frage nochmal, hat das jetzt noch was mit dem Aktivismus zu tun oder ist das jetzt schon eine ganz andere Frage?
Das kann man so oder so sehen.
Also ich sage trotzdem noch was zu der Aktivismus-Geschichte, weil ich glaube, dass ich finde, man muss das gar nicht so sehr trennen. Also für mich ist das jetzt getrennt, weil ich einfach nichts im Augenblick nicht wirklich irgendwas mache, wo ich sagen würde, das kann ich jetzt als Kunst irgendwie platzieren. Aber ich glaube, es gibt generell so eine Tendenz, auch und vor allen Dingen im Kunstbetrieb und ich glaube vor allen Dingen in bestimmten Kunstsparten, also zum Beispiel der bildenden Kunst, aber ich glaube auch dem Theater so ein bisschen von oben herab auf Aktivismus zu gucken und dass es auch wichtig ist, sich als Künstlerin nicht zu sehr als Aktivistin zu positionieren. Also wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, man gerät da ganz schnell dann an so eine Nische, wo dadurch dann irgendwie auch die eigene Kunst entwertet wird. Und das muss aber eigentlich, finde ich, gar nicht so sein. Also es ist ja, das wird dann zwar gemacht, aber ich persönlich finde, es gibt gute Beispiele dafür, wie diese beiden Sachen wirklich einfach ineinander laufen und ich gar nicht sagen könnte, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Und das muss man meiner Meinung nach auch nicht unbedingt immer trennen. Zur Freiheit der Kunst. Geht es da jetzt um Blackface? Oder ich weiß nicht, wo ich das verorten soll, die Frage.
Vielleicht sage ich nochmal selber kurz zu deinem letzten Statement was. Und zwar, habe ich Kunst ja ganz anders verwendet oder benutzt. Also ich würde mich auch in keinster Weise als Künstlerin bezeichnen, eher als Kommunikatorin und habe Kunst gerade durch die EDEMA-Ausstellung eingesetzt in meinen Seminaren durch die Studentinnen letzten Endes, die Künstlerinnen sind, um zu kommunizieren. Ja, also wirklich gezielt. Das war, daher vielleicht die Frage nochmal, bevor wir zur Freiheit der Kunst kommen, was kann Kunst leisten insgesamt? Ja, also wenn wir sowohl politisch denken, ist es eine Identitätsfrage, weil es geht ja gerade im Aktivismus, in der schwarzen Widerstandsbewegung, geht es ja viel um Identitätsfragen und so weiter und so fort. Wie seht ihr das?
Also ich glaube, Kunst kann ganz viel leisten und die Frage ist immer, was wird als Kunst definiert. Also wie ich schon gesagt habe, im Augenblick beschäftige ich mich viel mehr mit so alltagskünstlerischen Sachen, also wie zum Beispiel Haare oder so, also so über Kreativität was ausdrücken machen, ja, das tun ja alle oder fast alle im Alltag auch mit ganz einfachen Mitteln und wer bestimmt denn, wann das jetzt irgendwie als Kunst bezeichnet werden darf und wann nicht und ist es erst dann Kunst, wenn es in irgendeinem Museum rumsteht oder ein Kurator das irgendwie so benannt hat oder also wo fängt das irgendwie an? Insofern glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das so viel Sinn macht, über Kunst in dem Sinne zu sprechen oder vielleicht eher über was Kreativität irgendwie bedeuten kann in einem Alltag. Und ich glaube, dass es dabei ganz, also jetzt im Zusammenhang mit so schwarzen widerständigen Kämpfen, so ein ganz großes Potenzial von Kunst ist, dass es alternative, dass es Visionen von einer alternativen Realität also geben kann in Momenten, wo die einfach fehlen, wo man sich nicht mehr vorstellen kann, dass Dinge auch anders sein könnten oder so. Und das geht dann eben auch zum Beispiel für Literatur oder so, dass es einfach dass es einem ermöglicht, anders auf die Welt zu schauen oder sich in eine andere Welt auch vorzuschauen und über Bilder und Sprache und so weiter diese Welt irgendwie verstehbar zu machen. Ich glaube, das ist für mich irgendwie so was Kunst gesamtgesellschaftlich leisten kann, dann ist es natürlich auf einer ganz persönlichen Ebene, also auch für mich als jemand, die jetzt nicht mit Kunst ihr Geld verdient, ich zeichne trotzdem die ganze Zeit, aber das mache ich dann für mich, nicht weil ich da irgendwie es irgendjemandem zeigen muss oder so. Und das ist einfach mein persönlicher Ausdruck und ich habe ein Bedürfnis, es tut mir gut. Und warum das so ist, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, die ich nicht so genau beantworten kann, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich für die meisten Menschen etwas sein kann, was wie Meditation oder Sport oder Gesang oder was es ist, was man braucht für den Geist, künstlerisches Schaffen. Und eben nicht nur als professioneller Künstler, professionelle Künstlerin, sondern auch als Laien.
Mal von einer ganz anderen Perspektive, weil du hast gefragt, was kann Kunst leisten? Ich glaube, Kunst kann wirklich enorm viel leisten, wenn die Struktur dafür stimmt. Und das hat gar nichts mit der Qualität der Kunst zu tun oder mit den, natürlich mehr was mit den Inhalten, aber ich glaube, du brauchst tatsächlich die Struktur, damit diese Kunst auch rauskommt. Das heißt, das hängt da ganz davon ab, wie viel Kohle du in die Kunst reinbutterst, welche Spielstätten du hast, welche Galerien du hast, wie die Leute dahinter in den Galerien und Spielstätten zu der jeweiligen Kunst stehen, wie viel Öffentlichkeit du auch dabei generieren kannst, weißt du? Und ich glaube dann, wenn du es geschafft hast, tatsächlich durch diese Strukturen zu brechen, die wirklich in Deutschland und in Berlin ziemlich krass sind eigentlich, ich glaube, dann kannst du mit Kunst enorm viel leisten. Dann kannst du enorm wichtige Sachen bewegen und dann kannst du über Rassismus, über Sexismus reden und das tatsächlich in die Mitte des Diskurses und dann auch in die Gesellschaft reinbringen. Ansonsten, was ich halt häufig sehe, ist, dass zwar sehr viel darüber, über Rassismus und Sexismus, koloniale Kontinuitäten und sowas gesprochen wird, auch in der Kunst, aber es so eine gewisse Blase gar nicht verlassen kann.
Ja, ich schiebe meine Frage mit der Freiheit nochmal auf. Ich komme aber nochmal drauf zurück. Wir sind aber jetzt gerade bei den Strukturen und vielleicht ist es wirklich tatsächlich ein guter Moment, dein Projekt vorzustellen, weil ich glaube, da geht es tatsächlich genau um diese Strukturen, dieses Vernetz.
Ja, genau. Also so ein bisschen, wie du gesagt hast, das kommt halt immer ein bisschen drauf an, wer hat überhaupt Zeit und Geld, um Kunst zu praktizieren und wer nicht. Und so wie Kunst jetzt im Augenblick hier praktiziert wird, hauptsächlich, also im offiziellen Kunstbetrieb, ist es halt was meistens nicht so viel leisten kann, weil es sich eigentlich immer, weil es unglaublich selbstbezogen ist, eigentlich selbstreferenziell ist und sich nur um die eigene Achse dreht und sehr, relativ selten irgendwie den Alltag von normalen Leuten außerhalb von diesen Institutionen berührt. Vernetzt euch war eine Konferenz, die im September stattgefunden hat. Und zwar war das ein Projekt, das eigentlich ursprünglich aus einer Intervention hervorgegangen ist, die letztes Jahr im Deutschen Theater stattgefunden hat, wo es eine Konferenz auch gab, die organisiert wurde von der Uni Hildesheim, in der es um Zugangsbarrieren zu sogenannten Hochkulturinstitutionen, das ist jetzt in Anführungszeichen, weil die das selber so benannt haben, also eben die großen Stadttheater, die Opernhäuser und so weiter, ging also um die Fragen, warum da bestimmte Menschen nicht hinkommen. Und diese Gruppen wurden auch benannt von denen. Da ging es einmal um Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund aus nicht-westlichen Herkunftsländern. Das war auch so eine Eigenkreation von denen. Menschen mit wenig Geld, ich glaube, das waren so die drei, und junge Menschen, die vier Hauptgruppen. Und das Ganze fand, wie gesagt, im Deutschen Theater statt, aber es waren keine Vertreterinnen dieser Gruppen eingeladen, also weder als Sprecherin auf dem Podium, noch fand man die im Publikum. Und deswegen haben wir uns entschieden, da zu intervenieren. Wir waren damals zum einen Bühnenwatch, eine andere Initiative, von der vielleicht einige von euch auch schon gehört haben, ich jetzt nicht weiter darauf eingehen werde, das Jugendtheaterbüro, das Goethe-Protokoll aus München und dann noch einige einzelne unabhängige Kulturpraktikerinnen. Und wir sind dann in die Konferenz reingegangen und haben da am Anfang eine Rede verlesen, wo wir auf diese ganzen Hürden, die da reproduziert werden, in dem Konzept der Konferenz, die auch im Übrigen nicht die ausschließenden Strukturen erwähnte, die dafür sorgen, dass diese Leute eben nicht vorkommen, auch in diesen, vor allen Dingen in diesen großen großen Betrieben nicht vorkommen, auch vor allem nicht als Entscheidungsträgerin oder auch nicht als Autorinnen vorkommen und natürlich infolgedessen eben auch nicht als Publikum, weil sie auch in den Geschichten nicht vorkommen können, die dann da erzählt werden. Haben dann also eben dort kurz gestört und diese Rede verlesen, eine lange Rolle mit Namen mitgebracht von Leuten, die sie hätten einladen können, Expertinnen, die eben zu diesen Gruppen gehörten, über die da gesprochen werden sollte, ohne sie einzubeziehen. Und weil wir aber eben nicht nur intervenieren wollten, sondern auch wollten, dass da etwas von bleibt von dieser Intervention, haben wir uns dann entschieden, dass wir gerne eine bessere Konferenz machen möchten, die vielleicht ja, tatsächlich nachhaltig auch was an den Strukturen ändern kann, die wir da kritisieren. Und deswegen gab es dann erst knapp anderthalb Jahre später, vernetzt euch, fast zwei Jahre später, vernetzt euch, auch deshalb, weil uns niemand Geld dafür geben wollte. Und wir konnten es vielleicht, das habe ich bisher noch nicht erzählt, ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass der einzige Grund, warum wir die wirklich machen konnten, war, dass wir Geld aus dem Ausland erhalten haben, um eine Konferenz zu machen, in der es um ausschließende Strukturen im Kulturbetrieb in Deutschland geht. Und Ziel der Konferenz war es also eben nicht nochmal zu wiederholen, wer da irgendwie wie ausgeschlossen wird, was da für rassistische Bilder blablabla reproduziert werden, sondern es ging vor allen Dingen darum zu gucken, wer macht eigentlich trotz dieser ganzen Ausschlüsse weiterhin Kunst aus vor allen Dingen diesen marginalisierten Gruppen, und zwar also eben nicht nur Menschen of Color, sondern auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Was für Projekte gibt es da schon und wie können diese Leute sich vernetzen, weil häufig gibt es wenig Berührungspunkte zwischen diesen verschiedenen Gruppen, obwohl die ja von ähnlichen Strukturen, ähnlichen Problemen betroffen sind, und können wir die irgendwie zusammenbringen in einem Raum und gucken, ob wir vielleicht diese Kräfte bündeln können, was sie voneinander lernen können. Und das haben wir dann gemacht, das war dann eine zweitägige Konferenz, in der es ja, ganz unterschiedliche Beiträge gab, relativ kurze Wortbeiträge und vor allen Dingen aber eben auch Workshops, hauptsächlich durchgeführt von Kulturpraktikerinnen, die Projekte machen, die wir gut gefunden haben, und die eben diese Fehler, wenn man das so nennen darf, in der Struktur benennen, aber auch damit umgehen. Es ging halt einerseits darum, zu überlegen, wie kann man diese Strukturen verändern, also wie können wir dafür sorgen, dass wir Zugang erhalten zu den Ressourcen, die es schon gibt, zu den Institutionen, die es schon gibt. Wie können wir aber auch unsere eigenen Strukturen, unsere eigenen Institutionen bilden, damit wir eben auch nicht abhängig sind von den Geldgeberinnen, die es jetzt gibt. Und wie können wir uns vor allen Dingen auch als Kulturpraktikerinnen solidarisch zeigen, auch mit Leuten, die jetzt nicht im Kulturbetrieb unterwegs sind, also zum Beispiel eben wie kann verantwortungsvolle Kulturarbeit aussehen in Bezug auf die Geflüchtetenbewegung oder so. Genau, und das ist ziemlich gut gelaufen. Wir arbeiten jetzt gerade noch ein bisschen an der Dokumentation, die hoffentlich bis Ende des Jahres fertig sein wird. Und ja, das war für uns auch ein total spannender Arbeitsprozess. Also auch teilweise ein sehr zäher Prozess. Das ging wirklich auch erst dann voran, als wir dann die Förderung erhalten hatten, konnten wir wirklich Dinge auch umsetzen. Und das hat eben auch dazu geführt, also auch die Art der Förderung, die wir erhalten haben, es war also eine Schenkung von einer Stiftung, die auch nicht benannt werden möchte und der wir auch keine Rechenschaft dafür schuldig sind, wie wir diese Gelder verwendet haben. Und deswegen konnten wir zum Beispiel eben auch Expertinnen bezahlen dafür, dass sie uns beraten, wie wir Räume barrierefrei machen können. Und wir konnten alle fair bezahlen. Also es ist ja häufig auch so, dass die Förderstrukturen uns dazu zwingen, dann auch prekäre Honorare zu zahlen oder gar keine oder so. Ja, also wir haben relativ viel Strategien mitgenommen von dieser, auch für uns selber, von der Arbeit im Vorfeld, aber auch von der Konferenz.
Und ihr wart ja beide, ich zeige euch nämlich jetzt von Philipps Büchern ein ganz bestimmtes. In Daba, die erste schwarze, sorry, falsch gelesen, das ist das, was ich versuche zu lesen. Ne? Erste in Daba, schwarze Kulturschaffender in Deutschland, Protokolle. Ihr wart ja beide dran beteiligt, ne? Ich glaube, es war aber deine Organisation. Oder Eventreihe. Magst du dazu was sagen? Weil es schließt eigentlich direkt an diesem Projekt nochmal an, inhaltlich.
Ich werfe das mal als lustige Fakt rein. Ich habe die Reihe kuratiert. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eine Publikation. Ich würde gar nicht, ja, also da steht mein Name unten drauf, das stimmt schon, herausgegeben von, aber ich bin da gar nicht so prominent drin, sondern vielmehr die Leute, die bei diesem Event anwesend waren. Und zwar war die bedeutungsschwangere Name erste Indaba Schwarzer Kulturschaffender in Deutschland. War tatsächlich ein zweitägiges Vernetzungstreffen von schwarzen Kulturschaffenden in Deutschland, was im Ballhaus Nauninstraße stattgefunden hat, Ende Januar, Anfang Februar diesen Jahres. Und das war Teil des damaligen Programmschwerpunkts vom Ballhaus We Are Tomorrow, was sich mit diesem Jubiläum 130 Jahre Berliner Konferenz beschäftigt hat. Und die Idee war tatsächlich von dieser Indaba Schwarzer Kulturschaffender, tatsächlich schwarze Kunst- und Kulturschaffende und wirklich jetzt hinter der Bühne, auf der Bühne, in den Galerien, an den Schreibtischen, sonst woher einzuladen zu diesen zwei Tagen, wo alle zusammenkommen sollten und mal so den Ist- und Soll-Zustand der Kulturproduktion zu besprechen. Also welche Fallstricke es momentan gibt, wie die Situation am Theater aussieht oder in den Medien allgemein, welche Strategien es auch gibt, mit manchen Sachen umzugehen, welche Visionen die Leute haben, wie das Ganze in der Zukunft aussehen soll und was wir daran machen können. Und es war eigentlich ganz spannend. Also ein Punkt, der tatsächlich aufkam und der in dem Rahmen ja fast problematisch war, war am ersten Tag, das war Jean-Paul Borelli, der Jazzmusiker, der ebenfalls auf dem Podium saß, der fast ein bisschen grummelig dieses Podium verlassen hat und meinte, das haben wir ja schon mal gemacht. Das haben wir ja schon vor Jahren gemacht und das machen wir immer wieder und es merkt sich keine Sau. Und da hat er recht gehabt. Bloß die Sache ist, das weiß halt niemand. Es gab solche Veranstaltungen schon in den 80ern und es gab die auch in den 90ern und es gab die Anfang der 2000er und es gab die auch diesmal. Bloß das Problem ist, sie werden halt nicht dokumentiert. Das, was da passiert, wird halt nicht dokumentiert und es gibt halt alle drei Jahre irgendwie eine neue Generation von Aktivistinnen oder Kunst- und Kulturschaffenden mit aktivistischem Hintergrund, die zusammenkommen und sich denken, okay, wir wollen jetzt irgendwie so wieder so ein Treffen organisieren, wir wollen darüber sprechen und wir wollen Ist- und Sollzustand und Visionen und Strategien und sowas besprechen. Und dann merkt sich das keine Sau und dann wird das nirgendwo hinterlegt und die zukünftigen Generationen haben absolut gar nichts davon. Also war auch die Idee, das Ganze in Buchform zu bringen und das Ganze zu protokollieren. Das sind die Protokolle davon. Auch da mussten wir natürlich, das hat ein kräftiges Lektorat bekommen, weil da ganz viele Sachen drin waren, die niemand von euch hören soll. Es war auch eine geschlossene Konferenz oder geschlossenes Treffen. Aber da ist einiges drin, von dem was besprochen wurde. Einiges an Strategien und Visionen, einiges wie die Menschen mit ihrer Arbeit im Kulturbetrieb umgehen, mit ihren Verlagen, mit ihren Regisseuren, mit ihren Theatern. Und es ist eine sehr, sehr schöne Publikation, würde ich sagen. Und ich hoffe auch, dass in Zukunft Leute sich zusammensetzen können und sagen können, ah, guck mal hier, wir können zumindest lesen, was da besprochen wurde. Wir müssen nicht wieder irgendwie bei 0 anfangen, sondern wir können bei 1 anfangen und sagen, hey, das hatten wir letztes Jahr oder vor 3 Jahren, vor 5, vor 10, lass uns mal einen Schritt weitergehen.
Da wir beim Thema Buch sind, würde ich nämlich ganz gerne Sandrines Co-Herausgeberin warst du, glaube ich, ne? Mit Sharon Dodu-Utu. Und das heißt The Little Book of Big Visions, How to be an Artist and Revolutionize the World. Hast du selber was zu sagen?
Ja, auch sehr bedeutungsschwangerer Titel. Ja, dieses Buch war der Auftakt zu einer Reihe, die Idee von Sharon war und die sie jetzt auch immer noch weiter führt. Die Idee der Reihe ist, Erfahrungen des des Lebens in Deutschland von schwarzen Menschen, aber in englischer Sprache, zugänglich zu machen, auch weil, und das geht auf unser beider Erfahrungen als Aktivistinnen zurück, es eben häufig passiert, dass insbesondere wenn die schwarze Community hier aufbegehrt gegen rassistische Werbung, Bücher, you name it, dass es dann oft nicht gehört wird und dass häufig erst reagiert wird, wenn irgendjemand in den USA, am besten irgendeine weiße Person in den USA oder in anderswo im englischsprachigen Ausland, jemand diese gleiche Kritik nochmal äußert und sagt, das geht aber nicht und wie rückwärtsgewandt ist Deutschland eigentlich. Und deswegen war die Idee, diese Erfahrungen, die wir hier machen, natürlich auch über Rassismus hinausgehen, nochmal in englischer Sprache, in Buchform und auch in ganz unterschiedlichen Formen oder die unterschiedlichen Ausdrucksweisen davon zugänglich zu machen. The Little Book of Big Visions ist eben das erste in dieser Reihe und da ging es hauptsächlich um Künstlerinnen, schwarze Künstlerinnen und Kulturschaffende, die in Deutschland entweder leben und arbeiten oder zumindest irgendwann mal gelebt und gearbeitet haben und ganz spezifisch um ihre Erfahrung halt im deutschen Kulturbetrieb als schwarze Künstler und Künstlerinnen, weil ich glaube, es hat sich inzwischen auch vielleicht so ein kleines bisschen verändert und es kommt auch ein bisschen darauf an, was für einen Hintergrund man so hat als schwarzer Künstler, schwarze Künstlerin, aber es ist auch da, die Gefahr gibt, relativ schnell in Nischen zu landen, bestimmte Erwartungshaltungen gibt im Kulturbetrieb, was für Kunst produziert werden sollte und wo diese Kunst dann reinpasst. Also zum Beispiel, dass von afrikanischen KünstlerInnen oder solche, die als solche gelesen werden oder verstanden werden, häufig erwartet wird, eine bestimmte Art von Ethnokunst zu machen. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie eben nicht authentisch. Und wenn sie es aber tun, dann haben sie eben auch keinen Zugang zu den normalen zeitgenössischen Kunstinstitutionen, sondern landen dann eben im Ethnologischen Museum mit ihrer Kunst oder an anderen Orten, die aber eigentlich nicht angemessen sind für die Form der Kunst, die sie machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ja, und da sind halt unterschiedliche Geschichten, unter anderem auch von Philipp drin, von Leuten, die in ganz unterschiedlichen Genres arbeiten. Und da, es ging eben auch, sollte eben auch darum gehen, wie Leute damit umgehen, mit dieser Marginalisierung, Stigmatisierung, was sie da für sich für Wege finden, trotzdem ihre Arbeit auszuführen und trotzdem weiter als Künstlerin arbeiten zu können.
Und jetzt komme ich doch noch tatsächlich zu meiner Frage mit der Freiheit der Kunst. Inwieweit können schwarze Kunst- oder Kulturschaffende frei sein in ihrer Kunst? Weil ich meine, ich höre jetzt hier so ein bisschen raus, dass wir sowieso immer in eine Nische geschoben werden, bestimmte Erwartungshaltungen an uns gerichtet sind, wir sind ja immer politisch, widerständig und so weiter und so fort. Oder ist unsere Kunst auch irgendwann frei?
Ha, die ist 100% frei. Total easy. Mal was du machst, sag was du machst, mach Musik über dieses und jenes, über Blumen, Autos und Geld, Hip-Hop oder sowas. Das kannst du alles machen und das steht dir total frei. Ist bloß die Frage, ob du dich damit dann identifizieren kannst. Also ein Problem, was ich sehe, ist, dass wir, wenn wir uns tatsächlich mit den Zuständen beschäftigen wollen, die wir in dieser Gesellschaft haben, dann bleibt uns relativ wenig übrig, außer uns politisch tatsächlich in unserer Kunst zu äußern und das auch zu bearbeiten. Da kommt dann noch eine ganz andere Dynamik dazu, dass wir uns zwangsläufig damit so ein bisschen zu beschäftigen haben, weil wir ja irgendwie, wir sind ja schwarze Kulturschaffende und wir leben in dieser Blase in Berlin und da ist es total wichtig, irgendwie, wie wir irgendwie uns geben und wie die Community auf einen guckt und sowas. Und da muss dann auch irgendwie, das muss dann auch irgendwie Hand und Fuß haben und irgendwie politisch und aktivistisch korrekt sein. Und das sind so das sind so Begrenzungen, die tun einem manchmal nicht gut, die tun der Kunst auch nicht besonders gut. Dann auf der anderen Seite, natürlich wird von dir, von einem weißen Publikum erwartet, dass du eine bestimmte Rolle einnimmst. Sei es jetzt tatsächlich irgendwie, und da spielen so viele, da Gender-Komponenten irgendwie. Da stehst du auf der Bühne als Mann, irgendwie als schwarzer Mann mit einem Mikro in der Hand und natürlich bist du ein Rapper. So, das ist auch egal. Ich kann auch sagen, ich lese jetzt wirklich nur Poesie vor und das ist wirklich auch geschriebene Poesie, die ich aus einem Buch vorlese. Und natürlich bist du irgendwie ein Rapper. So, und wenn du nichts gerappt hast bis zum Ende der Veranstaltung, kommt irgendwo auf dich zu und sagst, kannst du rappen. Und ich meine, als Frau noch schlimmer. Also das ist irgendwie, ja, du kannst auf jeden Fall gut singen. Aber das ist egal, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber es ist unglaublich schwer, frei zu sein in der Kunst. Aber gleichzeitig müssen wir uns diese Freiheit auch einfach nehmen. Und ich bin mir sicher, es ist einfach nur ein Knopf im Kopf, den wir umlegen können und tatsächlich sagen können, so, pass mal auf, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, ich mache jetzt tatsächlich Kunst. Und die Frage, ich weiß, es ist ein bisschen lang, die Frage, mit der ich mich tatsächlich beschäftige, ist, was würde ich tun, wenn ich nicht reaktiv mich mit Rassismus oder mit Kolonialismus auseinandersetzen würde? So, wie würde meine Kunst dann tatsächlich aussehen? Und das ist tatsächlich eine Langzeitaufgabe für mich. Ich möchte den Punkt erreichen und ich möchte genau diese Kunst, mit irgendwann in der Lage sein, genau diese Kunst zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht, vielleicht ist sie absolut trivial, aber ich freue mich drauf.
Ja, also die Frage ist ja so ein bisschen, glaube ich, immer auch, was wir als schwarze Kunst bezeichnen wollen. Und ich glaube, es gibt sicherlich ganz viele schwarze Künstlerinnen, die Blumen und Geld und Hip-Hop machen, der jetzt nicht unbedingt in erster Linie irgendwas Politisches transportiert oder so. Die gibt es auch, die sind natürlich aber trotzdem auch nicht frei von den Projektionen und den Ansprüchen, die gemacht werden vom Publikum. Und für mich persönlich ist das auch noch nicht mal nur eine Frage von ja, also ich kann ja eigentlich ausschließlich das ausdrücken, was ich irgendwie selber erfahre und das ist halt eine Realität als schwarze Frau in Deutschland, aber auch wenn das nicht so wäre, würde es mich, glaube ich, nicht so sehr interessieren. Dann gäbe es ja immer noch ganz viele andere unterdrückende Strukturen, die man thematisieren könnte. Die gibt es ja auch jenseits von meiner eigenen Unterdrückungserfahrung und die sind ja auch relevant und es ist ja dann irgendwie auch unsere Aufgabe als Künstlerin, die Potenzial vielleicht irgendwann mal eine Plattform erhalten und über Dinge sprechen dürfen, dann eben nicht über Blumen und Blues oder so zu sprechen. Also so sehe ich das jetzt für mich, aber es ist halt auch die Frage, wie man das für sich definiert, glaube ich, was Kunst überhaupt, was für Kunst für einen Zweck haben soll in dem eigenen, im eigenen Alltag. Und für mich ist das halt immer ein Mittel, um Kritik zu äußern oder eben Visionen irgendwie tangible zu machen. Und ich glaube, es hat immer viel damit zu tun, wen man dann so als Publikum sich auch aussucht. Alok Waitmanon von Dark Matter Poetry hatte in irgendeinem Interview eine ganz tolle Formulierung, wo er gesagt hat, es ist besser to create for the margins instead of from the margins, also für die Peripherie zu kreieren, als aus der Peripherie heraus und zu irgendeinem vermeintlichen Zentrum hin. Und dann fühlt es sich vielleicht auch nicht mehr so an, als müsse man da Dinge tun, die man nicht tun möchte, wenn man dann einfach eine andere Ansprechpartnerin hat, die da steht, wo man selber steht. Und ich glaube, viel von dem Dilemma, das Künstlerinnen haben, ist, dass es eben einen Kunstbetrieb gibt, der einen bestimmten Status quo voraussetzt, dem Leute sich dann anpassen müssen, wenn sie eben in dieser Kunstwelt Erfolg haben wollen. Und dieser Erfolg ist aber definiert der hat halt nichts mit Widerstand zu tun, also per se nichts mit Widerstand zu tun. Das ist sozusagen ein Oxymoron, Erfolg in der Kunstwelt und Widerstand, das passt nicht zusammen. Und deshalb kommt es vielleicht darauf an, sich auch irgendwie außerhalb dieser Kunstwelt irgendwie als Künstlerin bewegen zu können. Mit Kunstwelt meine ich jetzt den dominanten kapitalistischen Kunst- und Kulturbetrieb und vielleicht nicht unbedingt die Grassroots-Pockets, die es irgendwie auch noch gibt.